16. Tatsächlich, denke ich in meinem vernebelten Kopf, er kann es wirklich. Schwankend halte ich mich am eingemauerten, gusseisernen Gestell des Schwenkgrills fest und blicke hoch zum Dach der Grillhütte. Dort steht Strahli und macht seinem Namen alle Ehre. Das ist wirklich ganz erstaunlich, denke ich, wobei ich große Mühe habe, nicht umzufallen, denn der Blick nach oben stellt meine betäubten Gleichgewichtsorgane vor eine fast unlösbare Aufgabe. Gerade eben noch tanzte er über das Grillhüttendach und schrie unentwegt den seltsamen Satz: »Die Sonne scheint mir auf die Lanze, bums der Stanze!« Und vielleicht brachte ihn ja die darin enthaltene Zeitparadoxie dazu, im nächsten Moment einer pervertierten Fontäne gleich in einem monströsen Strahl vom Dach der Hütte zu kotzen. Wahrscheinlich bahnte sich aber nur die Unmengen an Bier, die er sich innerhalb der letzten 3 Stunden in den Hals geschüttet hat, nun mit aller Macht ihren Weg zurück ins Freie. Zum Glück steht niemand im Weg, denke ich, und in meinen Kopf schießen die Bilder der Wasserwerfer, die die Startbahn West-Demonstranten weggeblasen haben, und ich fange blöde an zu kichern. Gleichzeitig rutscht meine Hand vom Grill und ich lande nach ein paar hastig ausgeführten Schritten, um mein Gleichgewicht wieder zu erlangen, schließlich doch hart auf dem geschotterten Vorplatz der Hütte. Benommen blicke ich auf und sehe gerade noch, wie Strahli in hohem Bogen vom Dach segelt und mit den Armen voraus in die eigene Kotze knallt. Der hat eine wesentlich härtere Landung, denke ich, und rapple mich auf, um zu sehen, wie es ihm geht. Als ich schwankend bei ihm ankomme, muss ich den Impuls unterdrücken, mich ebenfalls zu übergeben. Doch Strahli steht bereits wieder, stößt Hagen von sich, der wohl den gleichen Gedanken hatte wie ich, und schreit, dass es ihm gut gehe, nur um sofort erneut zu kotzen und danach wieder diesen unsinnigen Satz mit der Lanze und der Sonne zu brüllen. Seine Handgelenke sind aufgeschürft, sonst scheint aber tatsächlich alles okay zu sein. Er torkelt von dannen und schreit, er wolle jetzt nach Hause gehen. Wir beschließen, dass ihm der 2 Kilometer weite Fußmarsch über den Berg ins Nachbardorf ganz gut tun werde und passen auf, dass er auch wirklich sein Mofa stehen lässt. Aus dem Inneren der Hütte tönt in ohrenbetäubender Lautstärke wieder irgend so ein furchtbarer Italo-Boot-Mix. Da hat sich eindeutig der Pfennig an der Anlage vergriffen. Mir ist es jedoch mittlerweile egal. Alles ist mir heute egal, denn heute ist mein 16. Geburtstag und zum Feiern habe ich, wie es in unserem Dorf üblich ist, für eine kleine Gebühr die Grillhütte von der Gemeinde gemietet. Die Hütte versteckt sich oberhalb des Sportplatzes, etwas außerhalb des Dorfes, in einem kleinen Fichtenwäldchen. Mit Hilfe von Pfennigs Kadett haben wir am Nachmittag Unmengen von Bier, Martini, Batida de Coco, Hagens Musikanlage und ein paar Würstchen mitsamt Kohle, Toast und Pappschälchen angekarrt. Um 7 kamen die ersten Gäste, Felix und Markus, und überreichten mir artig ihre Geschenke. Ein Buch mit dem interessanten Titel »Ein Versteck für Andi« von Markus und eine Pudis-Kassette von Felix. Der findet die irgendwie gut und versucht seit langem, mich davon zu überzeugen, genau wie er, Fan zu werden. Das wird ihm wohl nicht gelingen, aber ich bedanke mich trotzdem höflich. Kurz darauf erschien dann Karin. Sie hatte eine Freundin dabei, irgendeine Jule, die ich zwar vom Sehen kannte, mit der ich bis dahin jedoch keine 3 Worte gewechselt hatte. Karin überreichte mir mit den Worten, dass sie nicht lange bleiben könne, einen Harlekin aus Porzellan. So ein kitschiges, weißes Ding mit Clownsgesicht und einer unter das linke Auge gemalten Träne. Wahnsinn! Irgendwie freue ich mich trotzdem, sie auf meiner Feier zu sehen. Etwas später kamen dann noch die anderen Kumpels von der Bank beim Backes. Wir machten Feuer, grillten ein paar Würstchen und hörten gefühlt sämtliche Italo-Boot-Mixe durch, von Volume 1 bis 80. Ein bisschen tanzten wir sogar. Ich trank jedoch viel zu schnell viel zu große Mengen Martini und Bier und was es sonst noch alles gab. Plötzlich tauchte der Typ mit der 80er und der Lederkombi vor der Hütte auf. Was will der denn, dachte ich noch, als Karin mich plötzlich flüchtig umarmte und meinte, sie müsse jetzt los. Schon rannte sie zu Lederkombi und seiner bescheuerten Yamaha und stieg, nachdem er ihr einen Helm gereicht hatte, hinten bei ihm auf und weg waren sie. Das ist also dieser Marcel. Was für ein Honk. Muss der unbedingt heute, an meinem 16. Geburtstag, hier auftauchen? Vor lauter Frust tanzte ich wild mit dieser Jule. Ein bisschen zu wild, denn plötzlich, während ich sie an den Händen hielt und herumwirbelte, verlor ich das Gleichgewicht und riss sie mit mir in die Tiefe. Mit einem lauten Krachen landeten wir in der Anlage und plötzlich war Schluss mit Italo-Boot-Mix. Während Jule sich mühsam aufrappelte, blieb ich einfach liegen und wartete darauf, dass das Karussell in meinem Kopf aufhörte, sich zu drehen. Schließlich tauchten Hagen und Pfennig in meinem beengten Sichtfeld auf und stellten mich wieder auf die Füße. Benommen schaute ich mich um, konnte Jule aber nirgends mehr entdecken. Gut, dachte ich, dann ist sie wohl auch schon los. Selbst das war mir egal, aber wo zum Teufel war eigentlich der Martini? Kurz darauf verschwanden auch Markus und Felix, die außer einem Bier und einem Würstchen, Felix II, nichts angerührt hatten. Danach verschwamm alles in Martini und Lärm aus der Anlage, die Pfennig schnell wieder zum Laufen gebracht hatte. Und so stehe ich jetzt schwankend neben Hagen und blicke Strahli hinterher, der von dannen torkelt, und denke, heute scheint mir keine Sonne auf die Lanze. Egal. Am nächsten Tag treffe ich mich mittags mit Hagen und Pfennig, um alles wieder aufzuräumen und das Leergut wegzubringen. Ich bin immer noch betrunken und habe keine Ahnung, wie ich nach Hause gekommen bin. Hagen behauptet, er und der Kurze hätten mich regelrecht nach Hause geschleift, weil ich kaum noch gehen konnte. Am schlimmsten hat es jedoch Strahli erwischt, wie Pfennig zu berichten wusste, denn der hatte sich auf halbem Weg ins Dorf einfach in den Straßengraben gelegt, um seinen Rausch auszuschlafen. Als er ein paar Stunden später wieder zu sich kam, hatte er furchtbare Schmerzen in den Handgelenken, die er sich, wie sich später herausstellte, bei seinem Sturz vom Dach der Grillhütte gebrochen hatte. Während der nächsten 6 Wochen bekam ich ihn nur 2-mal zu Gesicht. Beide Male fiel es mir extrem schwer, mir das Lachen zu verkneifen. Seine Arme steckten bis zu den Schultern in Gips und standen, von einem seltsamen Korsett gestützt, senkrecht vom Körper ab, wie die Roboterarme von C3PO, so dass es mir schleierhaft war, wie er auf die Toilette gehen oder andere einfachste Dinge verrichten sollte. Sobald jemand lachte, versprach er, ihn windelweich zu kloppen, wenn die Handgelenke wieder okay wären, was er jedoch nie in die Tat umgesetzt hat.